23. Erkan transportierte den ersten Schwung Akten mit einem Rollwagen in den renovierten und mit moderner Belüftungstechnik ausgestatteten Archivierungskeller. Auf den Arbeitstisch am hinteren Ende des Raumes hatte Bohnes Sekretärin nicht nur eine kleine Zimmerpflanze hingestellt, sondern auch ein Radio, das hier unten, vermutlich wegen der Nähe zum Fenster, tatsächlich funktionierte. Erkan prüfte die Akten auf ihr Verfallsdatum. Die ganz alten warf er weg. Die übrigen sortierte er ins Regal, katalogisierte sie, zuerst handschriftlich, und übertrug dann alles in einen Rechner. Nach 4 Stunden machte er Pause. Der Staub der Jahrzehnte hatte sich in seiner Kleidung festgesetzt. Alles kratzte und juckte. Er schnappte sich sein altes Mountainbike, rollte die Friesenstraße runter bis zum Heinecke-Platz, kaufte sich in der Markthalle ein Asia-Gericht und trank anschließend beim Italiener einen Cappuccino. Danach fuhr er durch die Hasenheide. Im Radio war gemeldet worden, dass es gestern Nacht hier im Park einen Überfall gegeben hatte. Ziemlich brutal. 2 Männer waren mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Für die Hasenheide war das ungewöhnlich. Es war ein friedlicher Ort. Selbst wenn hier kräftig gedealt wurde und die Kerle an den Parkwegen jeden anquatschten, der sich ihnen auf 10 Meter näherte. Hier liefen harmlose Verrückte rum. Kiffer, die auf Bongos trommelten, blonde, reife Frauen, die in wallenden Kleidern von Sonne und Meer sangen und mit Afrikanern ihren 3. Frühling erlebten. Und natürlich Jogger, Studenten, Alkis, Omis, Kinder und Hunde. Aber dabei blieb es eigentlich immer friedlich, selbst nachts. Während er weiter durch den Park radelte, kehrten seine Gedanken zurück zu dem, woran er schon den ganzen Morgen gedacht hatte. Nina. An Nina. Und die Art, wie sie ihn angesehen hatte. Gestern nach dem Streit mit Paul in der Tiefgarage war er zu ihr gefahren. Als er vor ihrer Wohnungstür stand, hatte er behauptet, auf der Suche nach einem Song jener Band zu sein, die sie zu dritt, Nina, Paul und er, vor ungefähr 1 Jahr auf einem Konzert im Festsaal Kreuzberg gehört hatten. An den Namen der Band konnte er sich nicht erinnern, aber eben an einen bestimmten Song. Und den suchte er angeblich. Was Besseres war ihm nicht eingefallen. Er hatte dieses Konzert ausgesucht, weil Paul und Nina an diesem Abend die ganze Zeit nur rumgeknutscht hatten. Sein Plan war, Nina einen innigen, glücklichen Moment mit Paul vor Augen zu führen. Sie sollte erkennen, was sie an ihm hatte und die Trennung rückgängig machen. Denn so wie Paul jetzt drauf war, war er unerträglich. Nina hatte ulkige Stoffschlappen an den Füßen mit einer roten und einer grünen Bommel. Sie trug graue Jogginghosen und einen hellblauen Kapuzenpulli, der mit den Tourdaten der Ponys vom vergangenen Jahr bedruckt war. Sie kaufte ihm seine Geschichte keine Sekunde ab. Und er war so blöd, sich noch weiter in die Scheiße zu reiten, indem er behauptete, dass er mit seiner Schwester eine Wette am Laufen hätte. Und deshalb unbedingt wissen müsse, wie dieser eine Song hieß. Schließlich bat er Nina sogar, die Platte kurz aufzulegen. Welche Band sie damals zusammengehört hatten, hatte Nina natürlich längst auf dem Schirm. Was soll ich machen? Die Musik auflegen, war doch ein schöner Abend. Spätestens da wusste Nina, dass er kuppeln wollte. Pass auf, ich habe mich von Paul entfernt. Ich glaube nicht, dass wir noch eine Chance haben. Sie schluckte, ihre Stimme klang brüchig. Aber sie hatte sich schnell wieder im Griff. Ehe Erkan ging, drückte sie ihm genau die Platte in die Hand, von der er gesprochen hatte. Als er schon im Treppenhaus war, sagte er noch, ich hab dich auf der Party gar nicht mehr gesehen. Ich glaube, das letzte Mal mit Robert und so einer Schwarzhaarigen. Kann das sein? Ja. Ihr habt euch geküsst. Nina lachte. Robert ist ein witziger Kerl, mehr aber auch nicht. Wenn sie das sagte, war sie ein bisschen rot geworden. Grüß deine Schwester, rief sie ihm nach und sah ihn merkwürdig an. Einerseits belustigt, aber gleichzeitig auch traurig. Und dann lag da noch etwas anderes in ihrem Blick. Es ging ihm nicht aus dem Kopf. Seit mehr als 1 Stunde hat er sich wieder in die Akten gegraben, als ihm auffiel, dass er inzwischen zum 4. Mal immer dieselben Nachrichten auf Radio Info hörte. Er suchte einen anderen Sender. Aber es kam nichts Anständiges. Er wollte das Ding schon ausmachen, blieb dann aber bei einem Typen hängen, dessen Stimme ihm bekannt vorkam. Es war Robert, der durch den Äther pallierte. Er sprach von Schmetterlingen im Bauch, von Frühlingsgefühlen, wie er sie seit Jahren nicht erlebt hatte. Davon, dass er einfach total verknallt sei. Das Problem, das er jetzt im ganzen Sendegebiet erörtern wollte, wie bringt man die Frau seiner Träume dazu, ihren Gefühlen endlich nachzugeben und ihm die Tür zu ihrem Herzen ein klein wenig zu öffnen. Dabei ging er gleich mal davon aus, dass sie dasselbe empfand wie er selbst. Ihr Männer im Radio Dreiland, erzählt mir in allen anderen Desperados der Liebe, wie ihr eure Angebetete für euch gewinnen wollt. Ruft jetzt an, die Leitung der Liebe ist ab sofort geschaltet. Er nannte die Potsdamer Nummer und fuhr Against All Odds von Phil Collins hoch. Erkan hörte sich die ersten Takte der Schnulze an. Bei der Zeile Take a look at me now rief er jedoch zum Telefon und wählte die Nummer, die Robert genannt hatte. Eine Assistentin mit erstaunlich tiefer Stimme fragte ihn nach seinem Namen, wo er wohnte und was er zur Diskussion beizutragen hätte. Erkan sorgte sich ein paar Sätze aus den Fingern. Die Assistentin war zufrieden und bat ihn, ein Momentchen zu warten und sein Radio auszuschalten. Es war vielleicht ein bisschen vorschnell gewesen. Was wollte er Robert überhaupt sagen? Dass er die Finger von Nina lassen sollte? In Gedanken ging Erkan das Gespräch mit ihm durch. Hallo Erkan, würde Robert sagen. Und er ihn so richtig schön anmoderiert hätte, würde Erkan loslegen. Hör mal, du kannst mit deinen Schmetterlingen in den Botanischen Garten gehen. Verführen wirst du jedenfalls niemanden, schon gar nicht die Freundin meines besten Koppels, du Penner. Die will mit dir überhaupt nichts zu tun haben. Nein, so ging das nicht. Robert würde sich davon überhaupt nicht beeindrucken lassen. Der war Anrufe von irgendwelchen Bekloppten gewohnt. Er würde das als Steilvorlage nehmen und erstmal ganz scheinheilig fragen, hey, was regst du dich denn so auf? Wovon redest du überhaupt? Wovon ich rede? Erkan hörte sich brüllen, dass du die Freundin meines Kumpels in Ruhe lassen sollst. Nutze ihre Situation nicht aus. Ganz ruhig, Erkan. Einatmen und ausatmen. Wenn die Frau, auf die ich stehe, nicht will, dann sagt sie mir das einfach. Aber ich finde das echt rührend, wie du dich für deinen Freund ins Zeug legst. Aber irgendwie geht hier offenbar dein Ehrenkodex mit hindurch. Lass los, es ist Sommer, alles fließt. Was ihn dann natürlich vollends in Wut versetzt und zu einem ganz dummen Kommentar verleitet hätte. Etwas wie, leck mich am Arsch. In diesem Moment sagte die Assistentin, dass er jetzt dran sei. Und dann war da wirklich Roberts Stimme. Erkan, was geht gerade in dir vor? Ich weiß nicht. Bist du verliebt? Nein. Ein bisschen? Vielleicht, nein, ich... Was kann ich für dich tun? Ich wollte mir nur ein Lied wünschen. Ach, wie schön. Welches? Erkan hatte die Platte von Nina vor sich auf dem Tisch liegen. Er nannte den Titel. Guter Geschmack, Erkan. Haben wir den da? Ja, die Redaktion ist fündig geworden. Spielen wir gleich rein. Für wen ist der Song? Für meinen Freund, sagte Erkan, etwas überrumpelt. Respekt. Dass du dich zu deinem Freund bekennst, Erkan, das ist bei euch ja nicht gerade an der Tagesordnung. Hey, ich bin nicht... Kein Problem, das bleibt unter uns, Robert kicherte. Hör mal zu, ich bin Polizist. Auch das noch, eine ganz ungewöhnliche Kombination. Vielen Dank. Das war Kommissar Erkan mit dem guten Musikgeschmack. Robert senkte die Stimme, der ganz heimlich, ganz doll an seinen Freund denkt. Schönen Tag noch. Fast eine Stunde saß Erkan auf seinem ausgeschlachteten Fernseher vor Pauls Haustür, ehe der mit seinem Audi vorfuhr. »Was machst du denn hier?« fragte Paul und ging mit zwei Einkaufstüten in der Hand geradewegs an Erkan vorbei zur Tür. »Willst du da Wurzeln schlagen?« Paul stellte einen Topf mit Wasser auf den Herd und entzündete die Gasflamme. Erkan lehnte im Türrahmen und beobachtete ihn. »Die Nummer im Auto war voll daneben«, sagte Erkan. Paul öffnete eine Dose mit geschälten Tomaten und gab etwas Öl in die Pfanne. »Was meinst du?« Paul goss die Tomaten dazu. »Das weißt du genau. Willst du mitessen?« Paul zerkrümelte einen Salzklumpen und malte anschließend Pfeffer in den Sud. »Bei dir schmeckt's doch nie.« Die Tomaten begannen zu blubbern und zu spritzen. Paul drehte die Flamme klein. »Sagst du jedes Mal. Und dann werd ich wieder nicht satt.« Der Deckel auf dem Wassertopf klapperte. Paul nahm ihn ab, schmiss Nudeln ins Wasser, rührte, bis sie vollständig untergetaucht waren, und legte den Deckel wieder drauf. »Hast du mir eigentlich zugehört?« fragte Erkan. »Mach das nicht nochmal.« »Gut, war nicht in Ordnung, okay.« Erkan nickte. Paul stellte Teller auf den Tisch und kramte Gabeln aus der Schublade. »Kann ich auf dich zählen?« fragte er. »Bei Boschko.« Erkan schlug mit der Hand gegen den Türrahmen. »Was willst du mit Boschko und mit dieser NVA-Wanze? Das ist Schwachsinn. Du hast eine ganz andere Baustelle.« Paul nahm die Pfanne vorm Herd, hob den Blick und sah Erkan in die Augen. »Kann ich auf dich zählen?« Aber nicht, wenn du dich nochmal so blöd verhältst und ich das Gefühl habe, dass es nur um dich geht. Dann bin ich draußen. Gut, sagte Paul, goss die Nudeln durch ein Sieb und gab sie zu der Soße. Das Ganze rührte er einmal gründlich um und stellte die Pfanne auf den Tisch. Sie aßen und sprachen dabei kein Wort. Erkan ging sein idiotischer Anruf nicht aus dem Kopf. Er fragte sich, wie er da je wieder rauskommen sollte, bei Paul und bei Nina. Paul stand auf, räumte das Geschirr in die Spüle, ging ins Nebenzimmer und kam mit dem Rekorder zurück. »Das ist der Nachtisch«, sagte er. »Nachdem du weg warst, bin ich Boschko gefolgt, bis zur Hasenhalle. Er hat sein Auto abgestellt und ist im Park verschwunden, für mehr als eine Stunde. Als er zurückkam, wirkte er völlig ausgepowert. Er hat sich ins Auto gesetzt und ist in sein Hotel zurückgefahren. Möglich, dass er mich gesehen hat, aber egal. So, jetzt hör zu.« Paul drückte die Play-Taste. Das Band lief an. Doch es kam nichts als Rauschen. Brumm und wieder Rauschen. Erkan wurde ungeduldig, aber Paul legte nur den Finger auf die Lippen. Psst. Endlich kam Boschkos Stimme aus dem Lautsprecher. Ich bin's. Seine Stimme war dumpf und verzerrt. Trotzdem konnte man seine Anspannung hören. Die kennen sich alle untereinander, sagte er. Aber ich hab's. Reden wollten die erst nicht, haben sie dann aber doch. Was? Nein, kein Problem, die kommen durch. Morgen müsste ich das Material haben. Wenn mir diese Sache in der Melancholie nicht eingefallen wäre, genau. Hat ihm einen Batzen Geld versprochen, wenn er es aufbewahrt. Und jetzt wartet der Zigeuner jeden Abend ab 8 in der Kropiostadt an einem Brunnen. Dieser Blonde war nicht blöd. Hatte einen Riecher. Wäre einer für dich gewesen. Ja, ein Frettchen. Ist schon raus, wer ist? Gut. Ich brauche jetzt was zu trinken. Bis dann. Paul grinste. Erkan bekam seinen Mund nicht mehr zu. Nochmal, sagte Erkan. Paul spulte zurück und sie hörten sich die Aufnahme noch zwei weitere Male an. Verdammt, gestern Nacht gab es in der Hasenheide einen Überfall mit zwei Schwerverletzten, sagte Erkan. Kam heute im Radio. Hab ich auch gehört. Boschko wusste natürlich, dass die Zigeuner alle irgendwie zusammenkleben. Da ist er nachts hin. Hat sich welche von denen gegriffen und so lange auf sie eingeprügelt, bis sie geredet haben. Ich glaube, ich kann mich sogar erinnern, wie der Blonde einem von dem Typen was zugesteckt hat. So einem kleinen Rumänen mit Akkordeon. Ich würde ihn wahrscheinlich wiedererkennen. Paul zog den Rekorder zu sich und drehte die Kassette um. Das war aber noch nicht alles. Kurz bevor wir im Hotel waren, haben die nochmal gesprochen. Und das ist jetzt der Knaller. Pass auf. Er drückte wieder auf Start. Das Band lief an. Wieder Rauschen. Paul spulte kurz vor und drückte die Play-Taste. Kurz darauf war erneut Boschkos Stimme zu hören. Ich bin's nochmal. Stimmt das? Stefan Kohn hat sich gemeldet? Kohn? Entfuhr es Erkan? Psst, machte Paul. Boschko sprach weiter. Ich dachte, der ist unter ständiger Beobachtung. Warum haben die nicht längst abgeknallt? Wie? Was? Ja, bis das Ding über die Bühne ist. Brauchen die den doch? Okay. Wollt's nur wissen. Klar, okay. Bis dann. Paul stoppte die Aufnahme. Einen Moment schwiegen sie, dann sagte Erkan. Hast recht gehabt, Paul nickte. Das heißt also, Kohn ist wie Boschko ein verdeckter Ermittler und zum Abschuss freigegeben, wenn sie das Ding gedreht haben. Der schwebt in Lebensgefahr, oder? Scheint so. Entscheidend ist dieses Material, das Boschko dem Blonden bei der Razzia abjagen wollte. Sie entschieden sich für folgenden Plan. Nach Kropiostadt fahren und dem Zigeuner das Material abnehmen, bevor Boschko es tat. Damit wollten sie dann schnurstracks zu Murat. Es war jetzt kurz nach 2:30. Ein paar Stunden Aktensteppen waren noch angesagt, bevor es losging.